Wir sind der 1000 Fragen Podcast.
Der Podcast rund um Fragen aus dem Internet.
Mein Name ist Corbin Jan.
Und mein Name ist Leo. Hallo.
Wir wollen lustige, spannende und interessante Fragen beantworten.
Aktuell sind wir bei...
bei wahrscheinlich 503 Fragen.
Viel Spaß mit der Folge. Leo, du bist wütend, man kann regelrecht sagen, du bist außer dir vor Wut. Ja. Ja. Auf was für eine Folge können wir uns heute einstellen?
Keine Ahnung, also kurz bevor ich mich hier hingesetzt habe, habe ich gedacht, ich schlage den Bildschirm ein und dann hätten wir gar nicht aufnehmen können.
Naja, wir müssen ja nur unsere Stimmen hören, wir müssen uns ja nicht dazu sehen. Das heißt, mit eingeschlagenem Bildschirm, es hätte auch noch so funktionieren können.
Ja, aber ich bin ja mit Schneiden dran. Wie hätte das denn funktioniert? Ja, also dann wäre ich wahrscheinlich noch wütender geworden beim Schneiden, weil ich nichts sehe und dann, keine Ahnung.
Hättest du den Rest deiner Wohnung auch noch auseinandergenommen?
Eventuell, das kann gut sein, ja.
Es ist aber auch irgendwie ein bisschen so, es ist jetzt langsam Ende Januar schon, oder? Wie viel haben wir? Mhm. Und ich fühle mich schon ausgebrannt, ich sag's ganz ehrlich.
Echt?
Mir hat 2021, ich bin schon so durch wieder mit dem Jahr. Also für mich könnte eigentlich langsam die Weihnachtszeit wieder kommen. Weil auch, ja. du hast es ja sicherlich auch mitbekommen.
Ja.
Internettrends auch wieder. Diese Woche haben mich echt herausgefordert, weil ich sehe das die ganze Zeit. Da und hier. Und bin aber auch irgendwie zu faul, um dann nochmal nachzurecherchieren, was genau geht's jetzt da. Ich habe das Gefühl, ich merke dieses Jahr so richtig, dass ich diesen Zenit des 20-Seins verlasse. Ich mir gehe mit großen Schritten jetzt Richtung 30. Und das auch nicht nur körperlich, sondern auch mental. Also ich habe weder verstanden, noch hat es mich dann doch so sehr interessiert, was eigentlich diese Bernie Sanders-Memes bedeuten, Bernie Sanders überall rein gefotoshoppt wird. Hat mich irgendwie letzten Endes dann doch so sehr interessiert, was es mit Clubhouse auf sich hat, dass ich mir das irgendwie runtergeladen hätte oder so oder versucht hätte, da eine Einladung zu kommen. Und ich muss sagen, also zunächst einmal, das haben wir ja schon festgestellt, glaube, weiß gar nicht, ob wir das in der Folge gesagt haben letztes Mal, aber dass Clubhouse eigentlich meine Idee ist.
Ja,
das stimmt. Ist meine Idee. Haben wir nicht
gesagt, weil es da noch nicht aktuell war.
Da war es noch nicht so groß.
Nee, überhaupt nicht. Das kam ja dann am Montag, wo unsere Jubiläumsfolge rauskam, habe ich das erste Mal von Clubhouse gelesen quasi.
Genau. Und ich weiß auch immer noch nicht so richtig, was Clubhouse bedeutet.
Es ist relativ genau das, was es sagt.
Ja, also das ist...
Muss man sagen.
Quasi, es ist
es ist ein Clubhouse. Ein Clubhouse. Für digitales Clubhouse.
Aber glaubst du, dass im Prinzip ist es ja einigermaßen genial? Also diese
Und das sagst du jetzt nicht nur, weil es deine Idee ist.
Das sag ich nicht nur, weil der Teil der Idee stammt nämlich nicht von mir. Meine Idee war, dass man so eine Art Facebook oder WhatsApp, naja, eigentlich eher so ein Facebook oder Instagram hat, das nur mit Sprachnachrichten beziehungsweise funktioniert, beziehungsweise dass jeder halt seinen eigenen Podcast hat. Und das quasi überhaupt nichts mehr Besonderes ist. Und jeder labert einfach nur noch rein und man muss sich gar nicht mehr austauschen und kann das dann da einfach abhören.
Ja.
So, das war meine ursprüngliche Idee. Und jetzt kam ja noch dieser Zusatzding, Zusatzidee dazu, dass man da auch noch eine Einladung braucht, um reinzukommen. Ja. Das stammt nicht von
das
mir.
Das ist neu, ja.
Das ist neu. Das finde ich auch den dümmsten Teil davon. Also einerseits aus Nutzersicht den dümmsten Teil, aus Herstellersicht vermutlich den besten und smartesten Teil, weil du natürlich damit echt Leute dazu bringst, dass sie da Teil davon sein wollen. Aber auch, ich muss echt sagen, wenn sowas dann schon so in allen Medien vorkommt, ist das der nächste Über-Mega-Hype, ist es der nächste Turbo-Hype, ist Clubhouse, löst
dann
Clubhouse
nicht, ne?
Alles ab, so dann ist es sowieso für mich schon vorbei eigentlich. Dann denke ich mir so, nee, da will ich nicht Teil davon sein, dann lieber zurück zu MySpace oder so. Oder nochmal das Schüler-VZ-Konto reaktivieren.
Ja, oder das Schüler-VZ-Konto reaktivieren.
Super wieder aufgegriffen. Unsere Internetverbindung war kurz weg, beziehungsweise meine. Die Aufnahme hat abgebrochen. Vermutlich, weil die Clubhouse-Entwickler sauer sind, dass ich hier Ansprüche, Markenansprüche geltend mache, also irgendwelche Rechtsansprüche.
Naja.
Und deswegen wollen sie mich gleich aus, die haben gleich das ganze Internet zu ihrem Clubhouse gemacht und versuchen mich da jetzt rauszudrängen.
Das Ding mit solchen Sachen ist ja, das ist, die können das so smart planen, wie sie wollen. Und die haben das ja auch sehr schlau gemacht mit dieser Einladung. Mhm. Also auf der einen Seite ist es ja ganz cool, also beziehungsweise für die Macher ganz, ganz smart, dass du quasi für den anderen bürgst. Also wenn der Scheiße baut, dann fliegst du, glaube ich, auch mit raus aus dem...
Ach, ist es so?
...Ding. So habe ich das verstanden.
Ah.
Und also das schränkt dann schon mal so ein bisschen das Waste-Potenzial ein, eventuell. Mhm. So habe ich es verstanden. Aber das ist kein Medium, was halt jetzt junge Teenager benutzen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist quasi noch, das ist wie Twitter, aber noch spezieller.
Ach, meinst du, das wird sowas für so Fachleute, also wird es eher sowas so für Medienleute und für Politiker oder sowas?
Komplett. Ich kann mir niemals vorstellen, warum sollte irgendein Star, der eigentlich in der Bravo stattfindet, sowas machen? Warum sollte der nicht einfach Insta Live machen oder TikTok oder so? Warum sollte der das machen? Das macht null Sinn. Das ist quasi für ein paar Twitter-Accounts mit über, weiß ich nicht, 10.000 Followern, die können sich da unterhalten und ist aber auch okay, vielleicht müllen sie dann Twitter weniger zu.
Wow.
Also so habe ich das gesehen.
Aber Leo, ansonsten bist du ja ein junger, aufstrebender Medienfreak. Und
ja, und deshalb kann ich sagen, dass das scheitern wird.
Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Das führt mich jetzt schon zum zweiten Internetphänomen, das ich angesprochen hatte. Und zwar diesen Bernie Sanders-Memes. Also ich sehe sie wirklich
komplett
überall.
Lächerlich.
Bernie Sanders an der Berliner Mauer, Bernie Sanders an der chinesischen Mauer, Bernie Sanders auf dem Mond. Und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, was steckt denn daher dahinter? Kannst du es mir sagen? Also er ist irgendwo, das sind, denke ich mal, Aufnahmen von der Amtseinführung von Joe Biden, ist das so?
Ich habe es ehrlich gesagt auch sofort abgelehnt. Ich habe es gesehen und habe mir gedacht, sieht ja...
Es ist halt wirklich ein Gag, Mann, der auch nicht besser wird. Also von mal, ich weiß auch nicht, was der Gag ist. Wo ist der Gag? Also was ist...
Ja, weiß ich nicht. Die Leute feiern einfach Dingsbums. Die Leute feiern einfach Bernie Sanders und finden das instant lustig, was... Oder irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist wieder so, ach Gott, hör mir auf damit, das macht mich
wütend. Aber wissen die Leute, die das posten, wissen die, ich bin gar nicht so überzeugt davon, dass jeder von denen so genau weiß, wer das überhaupt ist? Oder unterstelle ich
das? Das kann gut sein. Das kann gut sein. Das wär ja noch schlimmer. Ach, das macht mich fertig. Dieses Bernie Sanders-Meme, das macht mich wirklich fertig.
Ja. Also
weil mir geht's auch ich so, verstehe es nämlich auch nicht.
Für mich ist es auch so, ich glaube... Ich bräuchte mittlerweile, statt das Internet selbst zu durchforsten, bräuchte ich lieber, sowas wie einen E-Mail-Newsletter oder so.
Was du wissen musst.
Was ich wissen muss, stimmt, was sind die Internet-Trends, so in zwei Sätzen zusammengefasst, weil mehr ist es, steckt ja oft nicht dahinter. Und dann so, okay, und dann kann ich weitermachen mit meinem Leben und muss mich nicht ärgern, / rätseln, / wundern, / die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
Ja. Ja, das wäre cool, aber da gibt es ja zum Beispiel Herr Newstime, den du ja gucken kannst einfach, oder?
Was gibt's dann?
Ach Gott, ein YouTuber, der quasi solche Sachen, glaube ich, irgendwie so ein bisschen behandelt, wenn ich mich
nicht täusche. Ah, okay, Herr Newsmann.
Newstime.
Herr Newstime.
Wie die ProSieben Newstime. Upsi. Komm, wollen wir mal anfangen?
Ja, lass uns doch anfangen.
Mit Fragen.
Ey, ich habe nämlich super Fragen dabei.
Ich auch. Und ich würde gleich auch bei der, also in diesem Kosmos bleiben, den du jetzt gerade mit Bernie Sanders quasi angesprochen hast.
Okay.
Grob.
Okay.
Und zwar, wie findet ihr Melania Trump? Und das frage ich deshalb, weil für mich war es das Spannendste dieser ganzen Inauguration war Melania Trump. Und zwar, dass es jetzt quasi... Also, dass der Verdacht sehr nahe liegt, dass es nicht mehr Melania Trump an Trumps Seite ist, sondern eine Doppelgängerin.
Wirklich?
Und es gibt Bilder, die hat ja immer diese Riesensonnenbrillen auf, aber man sieht so ein bisschen, also erstmal auf dem einen Bild hat sie gelacht, das war mir schon suspekt. Und auf dem anderen Bild hatte sie, also erstmal ist sie immer sehr unterschiedlich groß, was aber wahrscheinlich auch mit den Schuhen zusammenhängt, das ist mir auch klar, aber das ist natürlich immer komisch, wenn man das nur so auf Bildern sieht, wenn sie einmal irgendwie bis zur Schulter geht und einmal größer ist. Aber es ist dann immer fraglich, okay, verzerrt sich jetzt quasi auch die Schulterbreite und so, weil die jetzt so riesig ist oder größer halt, okay,
also auf einmal. Deine Aussagen lassen mich jetzt schon vermuten, dass du schon relativ stark in die Analyse eingetaucht bist.
Nee, gar nicht so sehr. Okay. Ich fand's nur wahnsinnig spannend. Ich habe mir eine Sache dazu durchgelesen und fand das spannend und habe so ein paar Bilder gesehen, wo ich mir auch gedacht habe, nee, das ist sie nicht. Mhm. Und irgendwie, das finde ich, das ist gerade das Allerspannendste.
Und seit wann? Vor allem, seit wann wird das vermutet? Und hat sie also, eigentlich schon offiziell bekannt gegeben, dass sie sich getrennt hat? Nee.
Also, pass auf, Melania Trump. Als Trump gewählt wurde und ins Weiße Haus eingezogen ist, ist Melania noch irgendwie 6 Monate in New York geblieben. Höchstwahrscheinlich, angeblich, um den Ehevertrag nochmal ändern zu lassen. Dann hieß es lange, okay, ja, die will nicht, die wird da quasi gefangen gehalten.
In New York?
Nein, dann bei Trump, als sie dann quasi da war. Aber dann kam ja dieser ganz komische Auftritt, wo sie zu irgendeinem Charity-Event für benachteiligte Kinder in irgendeiner Form, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, hingeflogen ist und eine Jacke anhatte, auf der hinten stand, I don't really care, do you. Was ja irgendwie ein ganz komisches Statement ist. Oder I really don't care, do you.
Ja, stimmt, ich erinnere mich. Das müsste dann irgendwie
2016 gewesen sein, oder 2017. Da wurde mir dann so richtig mein Interesse an dieser Person geweckt, weil ich habe mir gedacht, wie kann man so dumm sein? Also selbst wenn sie, also...
Oder kann man, oder ist es wirklich dumm? Oder ist es nicht vielleicht irgendwie so eine...
Also was ist der Sinn trotzdem? Was ist der Sinn von dieser Botschaft? Jacke? Ich hab's nicht gecheckt. Naja, und dann hieß es die ganze Zeit, ja gut, wenn Trump jetzt abgewählt wird, dann wird die sich straight scheiden lassen.
Mhm. Genau.
Und jetzt war es ja dann so, dass Trump irgendwie in diesen Flieger da eingestiegen ist, nach Florida, und in Florida gelandet ist. Und er ist stehen geblieben, hat in die Kameras gewunken und er, oder gewinkt? Gewinkt? Gewunken?
Beides okay.
Beides okay.
Die Duden-Redaktion.
Und sie ist straight weitergelaufen, was natürlich wieder so ein Ding sein kann von, weiß ich nicht, sie wollte halt irgendwie gleich weiter, sie hat nicht gecheckt, dass er stehen geblieben ist und so, aber die hat ja schon hin und wieder so Sachen gemacht, wie irgendwie die Hand weggeschlagen und so. Und deshalb finde ich das, ich finde die als Person einfach irgendwie spannend, weil ich es nicht check, ich check's null. So.
Ja, aber du weißt ja auch nicht, wie die unter Druck gesetzt wird. Also nicht nur von Trump selbst, sondern auch von irgendwelchen Beratern oder was weiß ich.
Genau, ja.
Also ich glaube tatsächlich auch, dass die, also von meiner Analyse von außen, die nicht sehr tiefgehend ist, sagt auch, also ich kann mir schon vorstellen, dass die da gegen ihren Willen so dabei sein muss. Also nicht wirklich, dass sie da jetzt irgendwie um ihr Leben fürchten muss, aber dass die ihr drohen damit, dass zumindest irgendwie öffentlich irgendeine Schlammschlacht dann passiert oder dass sie irgendwie das Sorgerecht für irgendwelche Kinder, für diesen Kleinen ihr versuchen streitig zu machen oder irgendwelche solche krummen Dinge halt.
Ja. Ja, also du hattest nicht diese Doppelgänger-Sache mitbekommen quasi.
Nee, diese Doppelgänger-Sache ist mir jetzt völlig neu, aber es erscheint mir jetzt nicht völlig abwegig zu sein.
Mir eigentlich auch nicht. Weil mir auch nicht. Ich finde, das ist so, das hat was von, also ich finde Doppelgänger eh immer spannend. Und diese ganze Geschichte um Melania ist so ein bisschen so royal-mäßig, weil die hat ja keine echte Funktion. Sie ist halt sehr repräsentativ. Und diese Funktion hat die halt echt nicht gut ausgefüllt. Also da gab es ja wirklich Frauen an Seiten von amerikanischen Präsidenten, die da wirklich viel, weiß ich nicht, mehr gescheint haben.
Ja gut, aber man muss natürlich sagen, wer mit Trump jetzt verheiratet wäre und da denkt man sich natürlich, okay, da versuche ich jetzt nicht auch noch so das Beste für den rauszuholen. Ich glaube, wer da mehr getan hat, war sicherlich Trumps Tochter. Ich glaube, die hat dann so ein bisschen es ist ja schon so eine etwas merkwürdige Beziehung zwischen den beiden. Ja. Und ich glaube, die hat es dann eher so in diese Lücke, ist sie dann reingegangen und hat versucht, da so repräsentativ noch einiges zu reißen.
Ja, das stimmt. Das stimmt, weil die hat sich wirklich keine Mühe gegeben, Miller. Oder was heißt keine Mühe, aber sie hat sehr häufig irgendwie durchscheinen lassen, was sie eigentlich von dem ganzen Spuk hält. Es gibt ja auch diese Audioaufnahme, wo sie irgendwie sagt, who gives a fuck about Christmas stuff? Weil eigentlich ist es ja für die Amis irgendwie sau wichtig, dass dann dass das Weiße Haus irgendwie schön weihnachtlich ist oder so. Und da gibt es so einen Mitschnitt, wo sie sagt, who gives a fuck about Christmas stuff? Also irgendwie, vielleicht ist sie auch noch böser.
Ne? Meinst du, noch böser als er? Meinst du, ist sie das wahre böse Mastermind ist hinter vielleicht dieser ganzen Präsidentschaft?
Ja, oder durch und durch böse. Nicht mal Mastermind, sondern einfach durch und durch böse. Vielleicht.
Wahrscheinlich hat sie Trump jeden Tag dazu angestachelt, komm, drück den Knopf. Drück den atomaren Knopf.
Und Trump ist halt saudumm und auch saubös, aber echt saudumm.
Ja,
diese Erkenntnis kriegt ihr frei Haus.
Vielleicht ist Trump auch das Opfer in dieser ganzen Geschichte. Und er wurde von Melania die ganze Zeit gezwungen.
Das finde ich zum Beispiel spannend.
Und sie hat auch seinen Twitter-Account bedient.
Ja, das finde ich sehr spannend sozusagen. Aber es ist hundertprozentig nicht einhaltbar. Ja. Also du kannst, also ich bin mir sicher, wenn man dir sagen würde, okay, schreib mal einen Aufsatz, irgendwie Deutsch, 13. Klasse, darüber, pass auf, These, du musst jetzt irgendwie, oder Debattierclub oder so, du musst sagen, Melania Trump ist die eigentliche Böse und Donald Trump ist das Opfer. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das sind so Sachen, das geht einfach
nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Es war auch eher eine Comedy-Prämisse.
Ja.
Du hast dann.
Aber nicht mal als Comedy geht die.
Ah, ja, okay.
Es gibt Sachen, die funktionieren nicht mal als Comedy-Prämisse. Zum Beispiel auch, die neuen Folgen der Simpsons sind genauso gut wie die alten. Geht nicht.
Mhm.
Kannst du nicht argumentieren, nicht mal lustig, nicht mal ironisch geht das.
Mhm. Ja, ich glaube, dafür kenne ich mich mit den Simpsons zu schlecht aus. Ich kenne tatsächlich, glaube ich, einfach nur die alten Folgen und nicht die neuen Folgen. Das ist, deswegen kann ich den Vergleich gar nicht ziehen.
Gut.
Ja, sorry, ich weiß, dass du großer Simpsons-Fan bist. Sind die neuen Folgen, schaust du sie dir denn noch an? Sind die halbwegs okay oder schaust du auch nicht an?
Ich schaue sie mir nicht an, nö.
Okay, interessiert mich auch nicht.
Nö. Das interessiert tatsächlich einfach nicht mehr.
Bis zu welchem Punkt kann man sagen, kann man sich das noch anschauen? Also wenn man jetzt mal in Simpsons Game einsteigen will, bis zu welcher Staffel? Staffel
schwierig.
70?
Oder? Sehr schwierig. Keine Ahnung, also ich schaue es ja gern auf Deutsch. Weil damit ist man ja aufgewachsen irgendwie und ich finde, also allerspätestens natürlich, wenn die echte Homer-Stimme stirbt, das ist natürlich schon wahnsinnig, also das reißt einen dann schon erstmal raus. Der Neue macht das auch nicht schlecht, aber trotzdem finde ich das nicht so, also es wirft mich einfach aus meiner Wohlfühlzone.
Verstehe.
Aus der Comfortzone.
Verstehe.
Wenn ich da irgendwie andere Stimmen höre. Und deshalb ist es bei March nämlich auch sehr ähnlich, wenn dann Anke Engelke kommt.
Ja. Naja.
Ja.
Ich finde es immer sehr witzig.
Was sagst du denn so?
Du bist so an Gewohnheit. Du bist so ein richtiges Gewohnheitstier. Du bist so auch ja, so mit so Scrubs, du schaust einfach auch immer wieder dasselbe an. Mich wundert, dass du überhaupt irgendwie neue Sachen so mal eine Chance gibst oder mal einen neuen Film guckst oder eine neue Serie. Weil eigentlich schon würdest du auch nur Scrubs und Simpsons schauen. Den Rest deines Lebens.
Abwechselnd, ja. Und zwischendurch Twitch.
Ah ja.
Okay. Twitch mein einen Streamer, den ich seit 15 Jahren verfolge.
Ja, klar, aber auch nur den einen.
Ja, nur den einen, den anderen interessieren mich nicht. Ja, ist komisch, das stimmt. Aber ich habe jetzt eine neue Serie angefangen und zwar auf Amazon Prime, Too Old to Die Young. Da geht eine Folge 1,5 Stunden und es passiert gar nichts.
Aha.
Also das ist von dem Macher von Drive und Only God Forgives, dieser Winding Refn.
Ja.
Ja,
habe ich beide gesehen.
Genau. Und das ist, also die ersten, es ist schon irgendwie dubios, also oder skurril,
ja.
Sagen wir mal so. Aber irgendwie hat es mich dann doch gecatcht, weil es so anders ist.
Aber ist das, haben wir darüber nicht schon letzte Woche gesprochen oder war das im Vorgespräch? Ich glaube, das war im Vorgespräch. Habe ich da schon angebracht, dass ich jetzt auch...
Ich hoffe, dass es im Vorgespräch
war. Ja, ich auch. Ja. Ja, ansonsten schaue ich aktuell The Newsroom.
Hast du mir auch im Vorgespräch gesagt.
Ja, okay.
Ich bin auch so verwirrt durch die eine Folge, die quasi...
diese 100. Folge, das ist auch
verloren
so ein Grund,
für
mich, dass ich mich jetzt auch schon so ausgebrannt fühle. Weil dieser
genau,
ganze,
und da haben
ganze
wir auch so private Sachen.
Ja.
Da haben wir so private Sachen erzählt, wie zum Beispiel diese Maxi-Kleber-Anekdote.
Genau.
Oder Oder, ja, also ganz, ganz viele.
Auch unsere Adressen, unsere Privatadressen haben wir preisgegeben zur Feier, ja, schon. Zur 100. Folge. Ja. Es war ein großes Bohai, wie man so schön sagt. Ansonsten würde ich sagen, wir haben die Frage nach unseren Sympathien für Melania Trump geklärt. Also entweder ist sie wirklich sehr bemitleidenswert oder sie ist ein böses Genie oder zumindest einfach nur böse, weil... Ich meine, jetzt ganz im Ernst, wer hasst Weihnachten so sehr? Was soll das? Und ich glaube, so müssen wir es stehen lassen.
Ja. Dann, also ich schau gerade nochmal in die Antworten.
Ah, gerne. Ja.
Da wird auch gesagt, also sie wird auch noch mit Michelle Obama verglichen und das, also von der Fragestellerin, ist sie mit Michelle Obama vergleichbar? Natürlich überhaupt gar nicht. Also überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht. Hier schreibt noch einer, sie ist sicher nicht dumm, sonst hätte sie nicht den Ehevertrag nachbessern lassen. Keine Ahnung, ob das jetzt ein großes Zeichen von Intelligenz ist oder einfach halt, weiß ich nicht, Kaltblütigkeit, Berechenbarkeit, ich weiß es nicht.
Ich müsste noch mehr wissen, auch zur Geschichte von Melania Trump. Weil
ja, das Ding ist, dass es gibt anscheinend so ein Blackspot in der Biografie, wo keiner weiß, was da passiert ist. Und auf einmal war sie in New York in der High-Society-Szene oder so. Aber dazwischen ist irgendwie, also es gab Ukraine, dann Schwarz und dann New York High-Society.
Aha, okay, also hier steht... Ist ein ehemaliges slowenisch-amerikanisches Model.
Ja, oder Slowenien, tut mir leid. Tut mir leid für diesen...
Für verschiedene, ist er schon als Kind, stand sie auf den Laufstegen, für verschiedene jugoslawische Textilunternehmen. Und dann in den 90er Jahren ging sie nach New York City, wo sie 98 als Kampagnengesicht der Zigarettenmarke Camel ihren ersten größeren Erfolg feierte.
Funny.
Und dann im selben Jahr ging sie eine Beziehung mit Donald Trump ein, also schon echt lange, mit dem sie anschließend in Talkshows in dessen eigener Sendung The Apprentice auftrat.
Oh Gott. Ja, aber zwischen 1993 und 1995 weiß man relativ wenig anscheinend, irgendwie so.
Ja. Ja, okay, also funny.
Ja.
Das ist auf jeden Fall eine interessante Figur der Geschichte, also muss man ja, echt schon. Sagen. Kontroverse um den Halbbruder. Komm, das lese ich jetzt noch schnell vor. Wenn Kontroverse, das interessiert doch jeden. Die Existenz des unehelichen Halbbruders wurde 2016 durch die Journalistin Julia irgendwie öffentlich gemacht. Viktor Knafs hatte die Vaterschaft lange bestritten und dies vor das oberste Appellationsgericht in Slowenien verfochten, wo er schließlich unterlag. Auch Melania Trump bestritt 2016 auf Nachfrage von einer Journalistin zunächst die Existenz des Halbbruders und räumte erst nach Vorlage gerichtlicher Dokumente ein, schon lange davon gewusst zu haben.
Sauber.
Nachdem die jüdische Journalistin wegen ihrer Reportage antisemitische Hassbotschaften bis hin zu Todesdrohungen erhalten hatte, sagte Melania Trump in einem Interview, die Journalistin sei zu weit gegangen und habe diese Reaktion provoziert. Ah ja.
Schau, das meine ich, das ist so, also was ist denn da los? Wie kann man denn so sein?
Ja, auf der anderen Seite frage ich mich natürlich schon, inwieweit ist denn eigentlich für die Öffentlichkeit diese ganze Kontroverse um den Halbbruder interessant? Also in keinster Weise hat sie natürlich damit die Reaktion provoziert und hat gerechtfertigt, dass sie Hassbotschaften kriegt. Aber ich frage mich schon so grundsätzlich, wieso muss man, also das ist halt natürlich schon eher so Bild-Level, oder? Also so.
Ja, natürlich, aber trotzdem.
Ja, trotzdem ist das
natürlich bitterböse. Kann man doch da anders drauf reagieren.
Total,
also man kann doch anders drauf, wie gesagt, ist irgendwie eine spannende Person. Fuck, weil du gerade eben gesagt hast, wird für die Geschichte interessant sein. Ah, Mann, ich muss mir wirklich mehr Notizen im Alltag machen. Aber ich habe meistens habe ich beim Autofahren irgendwie so Sachen, die mir einfallen, die ich dann gerne im Podcast ansprechen würde. Und dann kann ich sie natürlich nicht aufzeichnen oder so. Schade. Naja, mach mal eine nächste Frage, vielleicht komme ich noch drauf. Ich schalte jetzt einfach mal mental 3 Gänge runter und versuche gleichzeitig mich zu erinnern. Und gleichzeitig gebe ich aber eben noch so 40% Energy auf die Beantwortung der nächsten Frage.
Okay, gut. Also vielleicht muss ich das dann mehr oder weniger alleine
bestreiten. Nein, überhaupt
nicht. Die nächste Frage lautet, wie gründet man eine Band? Rock, Metal, Proberaum habe ich. Das sind alle Informationen, die zur Verfügung stehen. Jetzt ist nur noch die Frage, wie gründet man eine Band? Und da kann ich ja aus eigener Erfahrung
sprechen. Du kannst aus eigener Erfahrung sprechen, ich nicht.
Du nicht?
Deshalb kann ich ja mal zeichnen, wie ich das, glaube ich, angehen würde.
Genau, weil in unserem Podcast gilt die Devise, diejenigen, die keine Ahnung haben, die sollten sich zuerst äußern. Nein, gerne. Nee, es würde mich wirklich interessieren. Wie würdest du das angehen? Also für mich da eine Frage dazu, spielst du überhaupt ein Instrument? Also spielst du irgendwas? Oder? Nee. Du wärst also Sänger der Band dann?
Ja, genau, wahrscheinlich, ja.
Oder Rapper vielleicht. Ja, vielleicht auch sowas.
Ja. Also was hat die Person nochmal am Start schon?
Den Proberaum.
Proberaum und was noch?
Ich glaube, die Musikrichtung ist Rock oder Metal, soll sie sein.
Okay, Rock oder Metal und der Proberaum ist da. Ich gehe davon aus, dass auch irgendein Instrument von der Person gespielt wird.
Hoffen wir es, ja. Das würde es einfach vereinfachen.
Also, ich würde wahrscheinlich mich an irgendeinen Spot, also eventuell in der Fußgängerzone jetzt einfach, weil da am meisten Leute sind, oder vor den stadtbekannten Metal-Laden quasi setzen mit meiner Gitarre oder so und da ein bisschen jammen in der Hoffnung, dass Leute quasi sagen, hey cool, was hörst denn du so, und quasi dann die Leute selber auf einen zukommen, die sagen, hey, ich spiele auch irgendwie ein Instrument und ich könnte mir vorstellen, dass wir zusammen mal irgendwie spielen. Und dann kannst du ja sagen, hey cool, ich habe ja auch schon einen Proberaum.
Ah, okay. Ja, aber also das setzt viele Sachen voraus. Das setzt erstmal voraus, dass du so gut dein Instrument beherrschst, dass du wirklich Leute allein dadurch, dass du es spielst, alleine dazu bringst, dass sie mit dir jammen wollen, was glaube ich bei vielen Leuten, die eine Band gründen wollen, wahrscheinlich nicht so ist, in Wahrheit.
Mhm. Okay.
Und genau. Ansonsten hörst du mich zufällig noch eigentlich?
Ja, ich höre dich noch.
Ah, okay, weil hier die Zeitanzeige gar nicht mehr da läuft. Ach ja, okay. Also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich zwar schon so ein bisschen Gitarre spielen konnte, aber.
Moment, ich bin ja noch nicht fertig.
Ja, okay. Gut, also du.
Also,
du,
was ist denn jetzt?
Also, du hast jetzt vor den örtlichen Metal-Läden und vor in der Fußgängerzone hast du dein Instrument gespielt, hast du ein bisschen an der Harfe rumgezupft. Und,
genau. Oder natürlich kannst du noch im Metal-Laden selber aktiv quasi auf Bassistenfang und sowas gehen, indem du sie anpokst. Das kannst du natürlich auch noch machen, dass du quasi so dich in den Moshpit reinstellst und dann irgendwie den Leuten quasi so Kärtchen in die Hosentaschen legst, während du rummoscht.
Ja, auch ganz klassisch. Oder halt einfach
Mitstreiter.
So ein Aushang, sowas ans schwarze Brett hängen.
Ja, oder ein Aushang.
Wo man sich so einen Zettel aufreißen kann mit so einer Telefonnummer.
Das ist nicht schlecht, genau.
Suche. Ja,
also, ich wäre jetzt noch auf die digitale Geschichte gegangen, irgendwie so ein ganz weirdes Tinder-Profil anzulegen oder so. Aber das macht eigentlich auch keinen Sinn.
Also es ist nicht der schlechteste Weg, das kann ich schon mal vorausgeben. Also
ja?
Also tatsächlich.
Ja, also okay, dann erzähl doch jetzt mal aus deiner eigenen Erfahrung.
Also aus meiner eigenen Erfahrung heraus, also weil ich mich in einer ähnlichen Situation befunden hatte, weil ich hatte einen Proberaum, hatte ich nichts. Und dann habe ich erstmal in meinem Freundeskreis geschaut, okay, wer spielt denn überhaupt noch ein Instrument?
Ja.
Und habe da zwei Leute gefunden, von denen also grundsätzlich, wenn man als Gitarrist auf der Suche ist nach Bandmitgliedern und man ist jetzt nicht in der Musikszene so vernetzt, steht man vor dem Problem, man findet erstmal nur andere Leute, die auch Gitarre spielen. Aber aus vier Leuten, die Gitarre spielen, lässt sich leider nicht so leicht eine Band machen. Deswegen, also zwei Gitarren ist ja oft so das Maximum für so eine klassische Bandbesetzung. Deswegen muss man mindestens eine Person davon, also wenn man drei Leute hat, die Gitarre spielen, muss man mindestens eine muss dann zum Bass wechseln. Das ist dann in der Regel die Person, die am schlechtesten Gitarre spielt. So.
Okay.
Also das findet man noch relativ einfach. Du musst einfach, erstmal versuchst du in deinem eigenen Bekanntenkreis so viele Gitarristen wie möglich ausfindig zu machen. Und einen von denen zwingst du dann dazu, Bass zu spielen.
Okay.
So. Ja. Und dann wird es kompliziert, weil die Sachen, die weniger Leute können, ist Schlagzeug spielen.
Ja, und singen.
Und singen.
Ja.
Und beim Singen kann man dann Glück haben, dass einer der Gitarristen dann auch noch singen kann. Und so wird dann auch bestimmt eigentlich, wer der Frontmann ist, der Band. Also das ja. ist einfach da, durch das Ausschlussprinzip quasi.
Lustigerweise, genauso habe ich mir das auch vorgestellt.
Ja, und dann kommt der, dann kommt jetzt schwierig, weil denn Drummer sind heiß begehrt. Drummer spielen auch oft als einzige Ensemblemitglieder in gleich vier Bands oder so.
Ja, ja.
Weil die wirklich heiß begehrt sind. Und wir haben damals unseren Drummer übers Internet gefunden. Also tatsächlich eingekauft. In so einer Musiker-Facebook-Gruppe.
Ja.
Und haben da geschrieben, so, ja, das und das wollen wir machen. Und dann haben wir einen geschrieben, dann hatten wir erstmal einen, der hat irgendwie geschrieben, so, ja, habt ihr denn Schlagzeug bei euch stehen? Und dann habe ich gemeint, nein. Also, ja, wie soll ich dann vorspielen? Und dann weiß ich, so, stimmt,
guter Punkt.
Weiß ich nicht. Ja, und dann ist der Kontakt da abgebrochen. Und okay, dann hat aber noch einer geschrieben und dann dachte ich schon so, vielleicht wird das nichts mit dem Bandprojekt. Dann hat aber noch einer geschrieben und er sagte dann so, ja, er könnte sich vorstellen und er würde halt sein Schlagzeug einfach mitbringen. Und das hat dann geklappt. Also ich glaube aber im Großen und Ganzen, wenn man irgendwie es hinkriegt, für 100 € irgendwie ein kaputtes, gebrauchtes Schlagzeug bei eBay Kleinanzeigen zu kaufen oder so, dann ist das nicht schlecht für die Drummer, fürs Drummer-Casting. So, also so das schon zu haben, damit die Leute nicht immer das dahin fahren müssen.
Ja, und du bist auch nicht abhängig von dem, quasi den zu nehmen, der halt vorbeikommen kann, quasi.
Ja, das auch, wobei das in unserem Fall dann sehr gut geklappt hat, aber und der mit Abstand, der, also sag ich mal,
naja,
der
so
der
gut kann es ja nicht geklappt haben, sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen und einen Podcast machen.
Ja, aber dann kamen ja die ganzen anderen Sachen halt.
Ach so,
Drogen.
Was denn? Okay.
Drogen, Sex.
Und, okay.
Und Geld hat auch eine Rolle gespielt.
Okay.
Und dann ist das halt, also es kam, wie es kam, kommen musste, ne? Also es ist dann halt, wir sind dann an unserem Zenit.
Einer hat sich mit der Pumpgun den Kopf weggeschossen.
Ja.
Ja, und jetzt, okay.
Ja, so ist das. Nee, aber.
Ja, Teenagerjahre halt, ja.
Ja, was man so macht.
Ja.
Mit 17, 18.
Ja.
So wären das wären so die ersten Schritte zu einer Band. Und ich kann auch eine Empfehlung aussprechen. Und zwar was meiner Meinung nach wir damals für einen Fehler gemacht haben, wir haben dann eine Demo aufgenommen, ein Demo-Tape. Mhm. Also das quasi, das ist nicht so richtig so gut wie so eine richtige Studioaufnahme.
Mhm.
Aber das soll quasi nach außen hin, wenn du dich für Konzerte, wenn du irgendwo Konzerte spielen willst, bei Konzertveranstaltern
bewirbst,
soll das quasi zeigen, okay, das machen wir in Musik und es soll halbwegs okaye Aufnahme sein.
Check ich.
Und wir haben damals nach ungefähr 3 Monaten, was lächerlich kurz ist dafür, dass wir am Anfang wirklich auch noch gebraucht haben, uns heranzufinden, also sind wir ins Studio gegangen und haben aufgenommen, ein Demo-Tape.
Studio. Krass.
Okay, und das würde ich im Nachhinein nie mehr so bald machen, weil wir nicht, weil die, also der Typ, der das aufgenommen hat, der hat das super gemacht und gut, das war nicht das Problem, sondern das Problem war halt, dass wir einfach auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so geil waren, fand ich. Also finde ich jetzt im Nachhinein. Also da würde ich mir lieber, das würde ich mir lieber noch ein bisschen das Geld sparen und
Oh, was kostet denn sowas? Kannst du das verraten oder ist zu viel?
Ich kann das schon verraten, aber ich glaube, wir haben es extrem günstig bekommen. Also wir haben das, weil das ein Freundschaftspreis war.
Also ich sag mal, ein dreistelliger Betrag unterhalb von 500?
Es waren, glaube ich, ziemlich exakt so 500 €.
Ja, das geht
durch
ja
bei
vier Personen sind.
Ja, damals hatten wir jetzt auch noch nicht so viel Geld. Das war schon viel. Also es war schon.
Ja, das denke ich mir, ja klar.
Viel für vier Songs oder so. Aber ich bin, ich meine, es ist auch cool. Im Nachhinein ist es auch witzig und so. Und wenn man es jetzt nicht zu ernst nimmt. Aber eigentlich hätte ich dann doch im Nachhinein. Meiner Einschätzung nach waren wir am Ende unserer Karriere echt gut. Also ich fand uns da echt gut. Und
wie hieß denn die Band? Willst du jetzt mal Promo machen?
Nee, das ist vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Schade. Wenn wir nochmal ein Comeback machen, dann ändere dann ich meine dann Einschätzung dazu vielleicht. Also,
dann kommt
Leute, ruft an, ich bin jederzeit dabei.
Ja.
Aber.
Ja, funny.
Genau. So ist das.
Geil. Und was habt ihr so für Musik gemacht? In welche Richtung ging die?
Das war so Rockmusik auch.
Okay, so, auch so Rockmusik. Aber von den Lyrics her, wer war dafür zuständig? Du?
Das war unser Sänger und auch einer der, okay, der vielen, vielen Gitarristen, die da reingecastet, ja, wurden. Und auch ein sehr guter Freund von mir, der immer, ja, das Credo verfolgt hat, und das fand ich total, das hat mir irgendwie sehr widersprochen, der immer das, ja, Credo beim Text verfolgt hat, das muss nichts bedeuten. Also die Lyrics, die sollen so bedeutungslos sein. Die Musik steht im Vordergrund. Die Lyrics, die Worte müssen bloß phonetisch gut klingen. Der Rest spannend, ist egal.
Spannend.
Ja, was dazu geführt hat, dass wir meistens irgendwie so volksverhetzende Lyrics hatten, weil ihm das so egal war, dass er darauf nicht geachtet, ja, hat.
Oh Gott, aber das ist jetzt echt super, weil mir ist auch tatsächlich wieder eingefallen, was ich ansprechen wollte, was ich neulich beim Autofahren hatte. Und zwar, als ich Popmusik gehört habe, ist mir aufgefallen, dass die Popmusik von vor so, ich sag mal, 10 Jahren, also die wird in die Geschichtsbücher eingehen, als, und damit will ich mich echt nochmal intensiver beschäftigen, weil ich finde das so Wahnsinn, was damals sich angekündigt hat, mit Songs von Tayo Cruz, I Got a Hangover oder sowas. Diese ganze hedonistische Partymucke. Mhm. Flo Rida und was weiß ich. Mhm. Wo es wirklich nur um Partymachen ging. LMFAO. Und diese ganzen Geschichten. Da hat es sich schon angebahnt, dass es mit der Welt oder dass es mit der gesellschaftlichen Situation nicht ewig so weitergehen wird, und wenn's knallt, dann wird's auch aggro.
Oh, jetzt wird's gesellschaftskritisch.
Nein, oder nicht? Also pass mal auf, wenn, schau mal, Tayo Cruz Hangover. Ich lese dir mal die Lyrics
aber vor. Aber da möchte ich möchte schon mal vorausschicken, ja? Ich finde das nicht gut. Ich finde, du beschwörst da sowas so von wegen so, das ist so wie jede große Zivilisation, die in der Dekadenz, also die so dekadent war, was ja auch die Sprachwissenschaftler unter uns wissen.
Komplett. Komm, das sagst du jetzt alles. Aber das ist auch so, weil du wahrscheinlich die Lyrics von Hangover nicht kennst.
Okay, gut, also erzähl mir die erstmal ganz kurz und dann reden wir weiter.
I got a hangover. Whoa. I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa. I got an empty cup. Pour me some more. So I can go until I blow up. And I can drink until I throw up. And I never, ever, ever want to grow up. I want to keep it going, keep it going. Also da ist die Message ist so funny. Also das ist, also verstehst du? Verstehst du jetzt, was ich damit
hab? Es ist natürlich der schlimmste Albtraum einer jeden Bundesdrogen.
Da war der 31. I don't ever want to grow up.
Aber schlimm finde ich auch die Passage in diesem Song als 31-Jähriger. I drink until I throw up. Wo man denkt, okay, also das von jemandem, der 30 ist, finde ich so ein bisschen bedenklich.
Ja. Und pass auf, Enrique Iglesias, der Schnulzensänger, hat ja einen Song rausgebracht, der heißt Tonight.
Ja.
Und da ist die zensierte Version ist Tonight I'm Loving You. Die unzensierte Version ist allerdings Tonight I'm Fucking You. So, und da ist der Refrain. Here's the situation, I've been to every nation. Nobody ever made me feel the way you do. You know my motivation, given my reputation. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm fucking you. Also ich finde das der absolute Wahnsinn.
Also sowas du meinst, wir haben es als Gesellschaft, wir haben es jetzt zu weit getrieben. Wir waren,
naja, also das war auf jeden Fall so, in Retrospektive wird man, glaube ich, in Geschichtsbüchern sagen, diese Zeit wird am besten beschrieben durch die Popmusik. Und da war nur David Guetta, da war nur Flo Rida, da war Tayo Cruz, da war nur Now I'm Feeling So Fly.
Ja, aber Entschuldigung, aber die 90er Jahre waren doch auch schon, hatten doch auch schon diesen Ruf. Da, weil da hieß es dann so, ja. Da war dann auch alles egal in den 90er Jahren. Da braucht man gar keinen Text mehr. Da braucht so Bom, Bom, Bom. Und das
ja, aber trotzdem ist glaube ich, schon nochmal der Overall, das Overall-Schema war halt in den Early 2010ern, war Clubben, war Saufen und keine Ahnung. So, jetzt haben wir. Jetzt war die Verbindung doch relativ stabil, aber hat den ganzen Party-Talk wahrscheinlich nicht mehr ausgehalten. ja, genau. Und auf jeden Fall, es war Clubben und es war Saufen. Und jetzt ist es halt schon, habe ich das Gefühl, etwas bedeutungsschwangerer oder mehr auf Empowerment auszielt.
Also ich habe auch den Eindruck, also seitdem wirklich auch Jugendliche wieder ernsthaft über Politik sprechen, also finde ich so, ja, schon so, muss man ehrlicherweise sagen, also ich glaube schon, dass Greta Thunberg und die Klimadiskussion, ja, schon viel dazu beigetragen hat, dass es wieder in gewisser Weise eine Politisierung junger Menschen, ja, gab, so dass man es zumindest auch öffentlich groß mitbekommen hat. Und ja, du hast dahingehend schon recht, und Corona wird noch extrem viel dazu beitragen, dass da so ein bisschen so eine Trendwende stattfinden könnte, außer
es geht danach wieder komplett ab.
Außer es geht halt wirklich nach der Öffnung komplett in die gegenteilige Richtung. Also, dass die Leute wirklich nur noch auf der Straße sind und Orgien feiern und wirklich alles scheißegal ist. Und es ist wirklich so wie so diese Szene in Das Parfüm am Ende, wo sie den Protagonisten aufessen, Spoiler Alert, und Spoiler Alert funktioniert, glaube ich, anders. Man muss es vorher sagen, oder? Ja.
Ja.
Und dann irgendwie ein rauschendes Fest feiern. So, also so stell ich mir das eine Option vor, was passieren könnte am Ende des Lockdowns. Am Ende der Corona-Pandemie, vielleicht im Allgemeinen. Die Leute fliegen nur noch durch die Welt. Flüge nach New York kosten $10. Du fliegst nach New York, trinkst dann einen Cocktail auf einer Rooftop-Party.
Ja, wirst auch überhaupt nicht mehr irgendwie security-mäßig gecheckt, sondern kriegst erstmal einen Cocktail, wenn du ankommst.
Ja, du kriegst erstmal einen Cocktail, dann geht's ab auf die Rooftop-Party. Dann kommt ein Helikopter, der bringt dich nach Tokio. Dann fährst du da mit der U-Bahn, dann trinkst du da weiter.
Und dann wachst du auf einmal irgendwie in Australien auf und bist dann da irgendwie dann auch sofort wieder auf dem Boot Richtung Bahamas oder
dann so. Übergibst du dich, dann schaust du in deine Hand, dann siehst du deinen Becher, dann sagst du, kann mir den bitte jemand auffüllen, dann trinkst du den leer, dann übergibst du dich nochmal und machst es weiter und weiter und weiter und willst einfach nicht aufhören. You don't want to stop.
Ja, and I never ever want to grow up. Ja, ich weiß nicht, also ich stelle es mir halt so lustig vor, wenn in ein paar Jahren mal irgendwelche Geschichtsbücher oder in weiß ich nicht, Geschichts-LKs, Geschichtsgrundkursen, irgendwelchen, weiß ich nicht, Musikwissenschaften oder so, wird dann da stehen, ja, dann kamen die 2010er. Und das war quasi nicht die Ruhe vor dem Sturm, sondern die große Ankündigung, Obacht.
Ich finde es so witzig, weil für mich ist es so, im 20. Jahrhundert sind die Jahrzehnte alle so klar. Die sind so klar, was da war.
Echt?
Ja, also für mich war das so ein bisschen so, also für
die Nullerjahre finde ich ziemlich schwierig eigentlich.
Genau, ich sag ja im 20. Jahrhundert.
Okay, ja.
Also für mich ist so 90er Jahre bunt, Techno, aber auch gleichzeitig irgendwie so dieses Grunge-Ding. Dann 80er Jahre, okay, breitbeiniger Metal, aber gleichzeitig auch irgendwie so so Disco, naja, beziehungsweise
das war 70er wahrscheinlich eher, glaube ich.
Hm?
Ich glaube, das war eher so 70er.
Nee, nicht halt Disco, Hip-Hop nicht auf. Disco, sondern eher so halt so New Order Zeug. Mir fällt gerade der Fachbegriff, der musikalische Fachterminus dafür nicht ein.
New Order? Was? Neue Deutsche Welle oder was?
Ja, was in Deutschland als die Neue Deutsche Welle dann auch bekannt war. Also so Synthi-Zeug halt.
Ja, okay, verstehe, ja. Ja.
Und für mich ist das so alles klar umrissen. Und ich finde, für mich sind die Nullerjahre und die Zehnerjahre sind irgendwie so schwer so einzuordnen, weil ich das Gefühl habe, da gab es auch in dem Sinne keine so eine musikalische Revolution oder so.
Doch gab's. Und das, finde ich, kann man jetzt eben schon sagen. Also dieses Hip-Hop oder Partymäßige gemixte mit eben so Elektro- und Techno-mäßige, das war auf jeden Fall eine Sache, die ist... Die steht für diese 2010er Jahre.
Aber genau, ist und lass mich darauf nochmal ganz kurz zurückkommen.
Ja.
Weil ich finde, das ist so ein Phänomen, nämlich von allem, was nach 2000 passiert ist, dass ich das Gefühl habe, da werden nur noch Sachen miteinander gemischt, die schon da waren.
Ja, sorry, das wurde schon immer so gemacht. Das tut mir jetzt wirklich leid. I hate to break it to you, aber das wurde ja schon immer gemacht.
Aber ich hatte vorher das Gefühl, dass ich auch zum Beispiel Gitarrenmusik oder auch Hip-Hop, das hat sich irgendwie vorher so irgendwie so alles eher so nach weiterentwickelt, hatte ich das Gefühl, eher so nach vorne. Und jetzt, dann hatte ich das Gefühl, am gewissen Punkt wurden nur noch Sachen genommen, die schon da waren und dann irgendwie, also so konträr, also sowas wie,
ja, ja.
Sowas wie Rage Against the Machine, so Crossover, so, oder Beastie Boys oder so, gut, das war jetzt schon in den 90er Jahren, da hat sich das dann abgezeichnet, aber es hat dann seinen Zenit im, in 2000er Jahren erreicht, diese, mit dieser Limp Trend.
Bizkit und sowas, meinst du?
Das zum Beispiel, oder Linkin Park.
Ja, das ist ja auch ein
Beispiel dafür.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist übrigens sehr 2000er, finde ich. Linkin Park, Limp Bizkit, solche Sachen. Oder? Das ist nämlich nicht 90er.
Ja, aber ich weiß nicht mehr, was war das Lebensgefühl in den 2000ern? Ich finde es schwierig, also mein Punkt ist...
Ja, also genau. Und das ist nämlich...
Dass es schwieriger ist, das zu sagen, wenn man dabei war. Also das ist schwieriger einzuordnen in der übergeordneten Perspektive.
Verstehe ich, aber du kannst schon so sagen, quasi... Also ich glaube zumindest, dass man so sagen kann, dass die ersten paar Jahre dann doch noch sehr von den 90ern irgendwie, was da halt noch so quasi vorbereitet wurde in den 90ern, wurde quasi noch in den Early 2000ern quasi noch dann fertig gemacht, ebenso Limp Bizkit-Zeug und dann kam...
Es wurde fertig gemacht, ja, okay, schönes Bild.
Zu Ende gedacht und auch dann wieder begraben. Mhm. Und dann wurde, glaube ich, so auch... Eben deutscher Hip-Hop zum Beispiel mit Aufkommen von Agro Berlin und Sido wurde da der Weg bereitet. Und dann kam ja die Fußball-WM 2006, die ja ein ziemlicher, also für die deutsche Geschichte schon wichtiger Punkt war. Weil ich mich noch sehr daran erinnern kann, dass meine Eltern damals gesagt haben, hey, die haben jetzt alle Deutschland fahren, sind die alle bescheuert? So. Und das war anscheinend... neu so in Deutschland, was also so eine Fahne zu schwenken und und jetzt auch im Nachhinein weiß man ja, okay, ich verstehe, warum das für ältere Menschen vielleicht eher komisch aussah.
Finde ich heute immer noch weird, ehrlich.
Ja, schon, aber jetzt vor allem, wenn man diese Fahne so auf Fußball und so bezieht und irgendwie, keine Ahnung, kann ich das schon noch irgendwo nachvollziehen, aber wenn ich sie dann eben in Dresden oder so bei Pegida so sehe, dann und die kannten das halt wahrscheinlich hauptsächlich daher von solchen Sachen, dann verstehe ich da die Verwirrung. Und dann wurde quasi auch schon in den 2000, also in den Nullern Richtung den Zehnern wurde ja schon, kam dann sehr groß diese David Guetta Kacke auf, die dann auch Anfang der 2010er bis, keine Ahnung, 2013, 14 vielleicht, auf jeden Fall ihren Zenit dann erreicht hatte.
Also manchmal denke ich mir so, also gerade was die Nuller- und Zehnerjahre betrifft, denke ich mir manchmal, also eigentlich waren das schon ziemliche Scheißjahrzehnte. Also das waren so, auch als die Digitalisierung so groß wurde und aber auch noch nicht irgendwie so ganz weit fortgeschritten war, ich fand, das war irgendwie schon nicht so geil. Also nicht, dass ich mein Leben in der Zeit nicht gut fand, aber so insgesamt, so im Rückblick betrachtet, wird es schon so irgendwie so als Zeit gewertet werden, wo man, ja, keine Ahnung, was wahrscheinlich irgendwie nicht so richtig kultig oder spannend ist. Weil da war nichts irgendwie wirklich Kultiges dran.
Ja. Ich verstehe, was du meinst. Das ist,
also es wird nicht so sein wie die 20, also in 100 Jahren wird man nicht sagen, okay, wir machen, also heute ist aber, sagt man macht jetzt Motto 20er Jahre Party, Speak Easy Style, alle kommen wie die Peaky Blinders und dann sind wir irgendwie so schick angezogen, sowas macht man heute und, aber niemand wird in 100 Jahren sagen, ja komm, wir machen mal 2010er Party, jeder kommt im offenen karierten Hemd in die, und mit einem Wodka Energy Drink in der Hand.
Ja, und dann läuft den ganzen Abend Tayo Cruz.
Ja.
Ah, wär auch ein bisschen der Himmel. Man, es ist, glaube ich, schon, vielleicht verkennst du das auch, also eben so eine Leichtigkeit, die da noch war, aber die halt auch wirklich ignorant gegenüber der Zukunft war, wahnsinnig ignorant. Weil sich da ja null Gedanken gemacht wurde, was passiert, wenn es mal nicht mehr so Party ist. Aber das ist ja auch in den Texten irgendwie beschrieben, das überhaupt nicht, das ist überhaupt keine Möglichkeit quasi. Vielleicht interpretiere ich da jetzt auch gerade viel zu viel rein.
Nein, ich finde es schön, ich finde es wirklich, dass du dir, ich ehrlich gesagt, mir war auch gar nicht so klar, was der da sagt, weil wenn man sich den Text einfach genau Wort für Wort anschaut,
ja,
dann klingt das auch viel uncooler, als wie ja, er das singt.
Ja, schon. Auf jeden Fall. Und es gab halt nur so eine Mucke. Irgendwie ist immer so Clubkacke einfach.
Ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man in die Diskotheken geht, ich sag jetzt bewusst mal Diskotheken, in denen wir als, sag ich mal, Teenager waren,
ja,
da läuft vermutlich immer noch dieselbe Musik.
Wäre schön.
Ich glaube, dass man da schon so ein Reenactment machen könnte. Ja. So.
Ja.
Also das fände ich eigentlich auch mal geil. Also wenn man einfach so Motto-Party macht, 2000er Jahre, aber noch in den Original-Locations. Weil die DJs sind vermutlich noch dieselben und die legen auch noch dieselben Songs auf.
Die stehen da auch immer noch. Die waren nie weg. Ja.
Und man trinkt auch so bewusst schlechtere Getränke, als man mittlerweile kennt. Man trinkt auch so bewusst dann einfach mal ein Cuba Libre irgendwie. Oder holt sich doch mal einen Tequila-Shot oder eine Wodka-Brause.
Eigentlich müssten wir da jetzt jemanden mal fragen, der damals so 30 war oder so. Also jetzt dann.
Wie er das wahrgenommen hat. Ja, genau. Das wäre tatsächlich interessant.
War diese Zeit den Menschen so egal wie mir gerade? Aber also mir ist das ja eigentlich nicht egal. Ich würde zum Beispiel auch nicht sagen, dass nur noch Sachen gemixt werden, wenn du eben zum Beispiel dir den deutschen oder generell Hip-Hop anguckst, da finde ich, passiert da schon viel, weshalb ja diese Musikrichtung, glaube ich, auch für viele dann doch spannend geworden ist, weil da irgendwie schon eine Evolution stattgefunden hat. Anders als eben beim Metal, würde ich sagen.
Mhm.
Ich finde, Metal klingt immer noch, also da ist nichts passiert einfach.
Ja, keine Ahnung. Also weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt natürlich auch Genres, die sind dann irgendwann auserzählt. Weil wenn es beim Metal darum geht, dass es möglichst hart und schnell ist, ja, ich glaube, da hat man alles schon gesehen. Also ich glaube, das komplette Spektrum wurde da bis zu einfach nur noch Geräuschkulisse und Presslufthammer an der DB-Baustelle ist alles abgedeckt. Also dass wirklich jeder Schritt ist schon abgedeckt worden. Das heißt, ich glaube, Metal ist auch so ein bisschen durcherzähltes Genre. Deswegen finde ich das auch so ein bisschen abgegriffen. Ich finde, Metal ist so ein abgegriffenes Genre. Da gibt es nichts, was sich irgendwie anhört. Es gibt nichts im Metal, wo man denkt, so, das hört man so, okay, das klingt jetzt irgendwie zeitgemäß. Oder wenig zumindest.
Ja, genau. Genau das.
Wobei ich tatsächlich, es gab vor ein paar Jahren mal eine Band, das ist jetzt aber auch schon wieder 5-6 Jahre her, die hieß Royal Blood. Und die ging auch so in eine Metal-Richtung. Und da dachte ich mir so, das klingt irgendwie zeitgemäß. Die kann ich echt auch mal allen empfehlen. So.
Ja. Okay. Royal Blood.
Ja, kann man sich mal reintun.
Okay, Royal Blood. Ist es deine Band zufällig?
Ja. Okay, komm, eine Frage kriegen wir noch hin, oder?
Eine kriegen wir noch hin, ja, gerne, hau raus.
Ich denke, wie gründet man eine Band, haben wir ja jetzt mit so einem kleinen gesellschaftskritischen Exkurs gut abgeschnitten. Sorry, Leute, für diese ganzen technischen Unterbrechungen heute. Es gibt jetzt noch eine kleine Frage und dann müssen wir aufhören, weil Leo dann los muss. Und die Frage handelt sich um das Thema Nachbarin-Paketbetrug.
Ah, witzig, ja.
Hast du die auch, oder was?
Nee, aber ich habe dir erzählt, dass ich so eine Podcaster-Stunny-Story hatte, wo ich auch ein Paket für einen Nachbarn angenommen habe.
Ja, okay. Also es geht letzten Endes darum, wie können wir dieser Frau hier weiterhelfen oder diesem Mann?
Ja.
Nachbarin Paketbetrug. Hallo zusammen. Meine Nachbarin in einem Zweifamilienhaus verhält sich auffällig komisch. Sie geht nicht arbeiten, hat kein Auto und offensichtlich auch nur wenig Geld. Da sie ständig bei uns klingelt und nach Zigaretten oder Wein fragt. Dennoch kommen jeden Tag Pakete für sie an. Mal ist es nur eins, mal sind es mehrere. Die Pakete nimmt sie allerdings nie selbst an. Entweder klingeln die Zusteller bei uns oder sie stellen es einfach vor der Tür ab. Ab und zu bittet sie mich in ihre Wohnung. Ich will das eigentlich gar nicht und versuche, ihr das auch verständlich zu machen. Aber sie beharrt richtig darauf und lässt nicht locker, mit teilweise sogar wütend. Also bin ich schon ein paar Mal mitgegangen. Sie schenkte mir zahlreiche Parfüme von Gucci, Lacoste etc. Total viel Schmuck, an welchen die Preisschilder noch dran waren. Echtsilberohrringe für 78 Euro zum Beispiel. Und noch sehr viele Markenklamotten wie Nike, Tommy Hilfiger und so weiter.
Ja.
Natürlich habe ich mehrmals gesagt, dass ich diese Dinge nicht annehmen kann. Aber sie hat mich förmlich dazu überredet, sie mitzunehmen. Nun stehen all diese Dinge bei uns in der Wohnung und es werden immer mehr. Mir kommt das alles komisch vor. Zur Polizei möchte ich nicht gehen, aus Angst, dass sie dann sehr aggressiv wird. Habe einen 2-jährigen Sohn zu Hause und daher bin ich daher sehr vorsichtig. Ich kann mir nicht erklären, wie sie das alles bezahlen kann. Sie meint immer, sie ist Produkttester, aber das kann ich mir bei solchen Mengen nicht vorstellen. Kennt sich vielleicht eventuell jemand damit aus und kann mir damit weiterhelfen?
Also, ich weiß, dass Leute, die wirklich Produkt testen und das quasi mehr oder weniger hauptberuflich machen, weil das ist ja nicht wirklich ein hauptberufliche Obsession, die, oder sag mal Obsession? Nee.
Profession.
Profession, ja, genau, die man so ausführen kann. Aber es wird auch zur Obsession anscheinend.
Ja.
Aber dass es durchaus sein kann, dass man da quasi zugemüllt wird mit Sachen, weil du zahlst die ja nicht.
Kurz einhaken, darf ich ganz kurz einhaken? Du kennst Leute, die Produkttester sind.
Nein. Aber ich habe da ja auch schon viel zu gelesen und so weiter.
Okay, wie wird man das dann? Also wie fängt man denn da an? Also ganz kurz nur, wie schafft man denn da den Einstieg? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ist alles auch nur halb legal, das darf man nicht vergessen. Also sofern du nicht über Amazon quasi, das gibt's nämlich auch, dass du wirklich von Amazon aus quasi gefragt wirst, ob du nicht das irgendwie machen wollen würdest oder irgendwie auf jeden Fall da mit Amazon direkt kommunizierst, was die Produkte angeht zum Beispiel. Ist es eigentlich kaum legal. Deshalb will ich da jetzt nicht anstiften.
Okay, verstehe.
Ja.
Ach, okay, aber ich kann es mir quasi so vorstellen, also die Leute kriegen Geld von Firmen dafür, dass sie positive Reviews schreiben.
Ja, genau, meistens ist es eben nicht unbedingt, dass sie Geld bekommen, sondern dass sie einfach Produkte gratis bekommen.
Ah, okay.
Die bestellen die Produkte und dann werden die geliefert und dann schicken die quasi den Beleg ein oder mailen den dieser Firma und die Firma im Gegenzug erstattet den Kaufpreis per PayPal. So kann man natürlich so kann man sich natürlich über Wasser halten, wenn man dann so viel bestellt, dass du quasi auch Sachen auf eBay Kleinanzeigen oder so weiter verhökerst. Das kann natürlich sein, dass man sich so quasi, dass man so nicht arbeiten muss.
Ja. Ansonsten fällt mir eigentlich noch die Möglichkeit an, für sie umzuziehen. Einfach die Nachbarin da zu lassen, woanders hinziehen.
Ja, ja. Das wäre nicht schlecht. Oder vielleicht.
Ich fände es halt witzig, wenn es irgendwann so eine Razzia gibt in dem Haus. Und
eine ganz hohe Mauer bauen. Eine ganz hohe Mauer aus den Paketen irgendwie bauen.
Wo die Polizei da nicht durchkommt.
Oder auch der Postbote nicht mehr durchkommt und keine Pakete mehr liefern kann.
Und die Betrüger-Nachbarin, die sagt dann sowas wie: Ja, nee, meine Nachbarin hat mich dazu angestiftet. Schauen Sie doch mal rüber zu der in die Wohnung. Die hat viel mehr Zeug noch. Die hat die ganzen Nike-Pullover und Echtsilberohrringe für 78 Euro. Und dann kommen die rüber zu der Nachbarin und dann muss sie einfach mit ins Gefängnis. Darüber hätte ich zum Beispiel jetzt Angst, wenn ich das Ganze geschenkt bekomme.
Ja, also Geschenke davon annehmen, weiß ich jetzt nicht, ob ich es machen würde. Das würde wirklich auf die Person an sich ankommen, wenn die jetzt sehr nett ist und dann, und keine Ahnung, aber wenn ich da so Creep-Vibes hätte, dann würde ich es wahrscheinlich nicht
machen. Aber wenn jetzt angenommen, das wäre bei dir jetzt im Haus.
Ja.
Und angenommen, dein Nachbar, der würde jetzt richtig aggressiv werden, wenn du das nicht annimmst. Wie würdest du dich denn dazu verhalten?
Weiß ich nicht, ob das passieren würde. Ich kann mir das nicht vorstellen. Da fehlt mir gerade die Fantasie.
Und jedes Mal, wenn du auf den Gang kommst, dann sagt er, komm mal mit zu mir in die Wohnung.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas passiert.
Wie geht man damit um? Ich find's sauschwierig.
Hallo?
Ich glaube, ich würde mich beim Vermieter mal melden.
So, jetzt reicht's. Ich beende diese Folge alleine und scheiß jetzt auf Korben und stelle noch eine letzte Frage. Und zwar, wie kann man gute Internetanbieter oder irgendwelche Verbindungsabbrüche vermeiden? Das wird die Frage für die nächste Woche sein. Und hoffe ich, dass ich dann Korben helfen kann durch die tollen Antworten, die da kommen. Weil so geht's nicht weiter. Vier Abbrüche in einer Stunde. Das ist unangenehm. Ich muss das schneiden. und mir fehlt jede Zeit dafür. Aber nichtsdestotrotz werde ich das natürlich machen. Korm hat mir auch schon ausgeholfen, als ich letzte Woche die Jubiläumsfolge verzockt hatte. Entschuldigung nochmal an dieser Stelle. Naja, wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in die Woche oder wann auch immer ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal. Adios.